Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir befinden uns ja frisch nach dem All-Star-Weekend. Darum soll es heute zum Großteil gehen. Wir haben gerade eben auch ein bisschen die Reihenfolge geändert, denn heute kommt die Starting Five erst am Ende, denn ich habe eine Starting Five zusammen gebastelt, die hat nichts mit dem All-Star-Wochenende zu tun. Wir beide sind extrem begeistert gewesen von diesem Wochenende, so viel kann ich schon mal verraten. Jetzt erstmal Hi Björn, schön, dass du auch am Start bist.
Ja, danke. Freut mich auch. Schön, dass wir wieder zusammen aufnehmen können. All-Star-Weekend, finde ich, war schon ganz geil. Es hat auf jeden Fall eine Menge Kritik gegeben, finde ich, für jedes einzelne Event. Da können wir auch einzeln drauf eingehen. Ich habe es aber trotzdem sehr gerne geguckt. Und das All-Star-Game dann tatsächlich war wahrscheinlich so ein bisschen das Kontroverseste, über das wir auch sprechen werden. Und ja, deswegen haben wir gerade entschieden, so lass die Starting Five ans Ende packen, weil das dann ja neue NBA-Themen aufmacht, die dann mit All-Star gar nichts zu tun hat. Deswegen lass uns All-Star quasi einmal als großen Punkt anfangen und dann gehen wir in die Starting Five und beenden damit so ein bisschen den Pott. Ja, und wenn du willst, also wir können auch direkt rein, außer du willst gleich am Anfang noch irgendwas anderes besprechen.
Nee, ich würde einfach mal mit der Frage reingehen, welches Event hat dir am meisten Spaß gemacht von diesen ganzen, die jetzt stattgefunden haben am Wochenende?
Das ist, glaube ich, ein Coin-Toss. Einmal zwischen dem Rising Stars Turnier, das hat mir eigentlich schon Spaß gemacht, und Steph gegen Sabrina. Dieses NBA versus WNBA Shooting Contest. Ich glaube, damit ist auch was aufgegangen für die Zukunft, wo man drauf aufbauen kann, wo vielleicht öfter mal irgendwie die beste Schützin der WNBA dann rüber kann zum NBA Dreier Contest und so. Ich glaube, da kann man ein bisschen was draus machen. Das muss ich sagen, das hat mir viel Spaß gemacht.
Ich fand's nur so schade, es war so kurz. Genau, ich weiß nicht, ob man irgendwie hätte zwei Durchläufe machen sollen oder drei, keine Ahnung. Es war irgendwie so, man hat sich so drauf gefreut und dann irgendwie war es nach zwei Minuten halt auch schon durch. Und das war irgendwie so ein bisschen schade, aber an sich hat es einfach Bock gemacht. Also alleine Steph, ich weiß gar nicht, wann hat denn Stephen Curry das letzte Mal bei einem Dreier-Contest mitgemacht? Das ist, glaube ich, auch schon wieder ein paar Jahre, oder?
Das ist, glaube ich, gar nicht so lange her. Ich glaube, Steph nimmt relativ häufig sogar teil. Steph Curry...
Ich kann mich nicht erinnern.
Diese Felder sind aber auch immer so riesig. Also die Teilnehmerfelder. Deswegen, glaube ich, kann man das schon hier und da vielleicht mal vergessen. 2015 steht hier irgendwas. Da hat er ihn wahrscheinlich gewonnen. Mhm. Ja, aber finde ich jetzt nicht auf die Schnelle, aber.
Okay.
Ja,
okay.
Hat auf jeden Fall schon ein paar Mal teilgenommen, sagen wir so.
Ja, also auf jeden Fall, das Event hat mir auch persönlich richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ich meine, Sabrina Ionescu ist halt auch einfach eine geile Dreierschützin. Hat ja auch diesen unglaublichen Rekord aufgestellt, hat damals den ersten verballert und danach jeden verwandelt. Aber ja, es war dann schon so, sie war zwischendurch mal schon in ihrem Rhythmus, dann hat man sich gedacht, okay, aber dann hat sie auch wieder so diesen Rhythmus mal ganz kurz verloren. Und dann Steph am Ende war einfach abgezockter. Ja, also ich glaube, wir werden das wiedersehen. Ich weiß gar nicht, ob sogar dieses direkte Duell eventuell ein Fingerzeig sein könnte für die Zukunft. Weil ich habe mir gedacht, der Dreier-Contest an sich ist eigentlich geil. Was wäre denn eigentlich, wenn man daraus ein Turnier machen würde? So was, man hat
ein Turnier.
Genau, man hat 8 Teilnehmer. Ich weiß, natürlich könnten jetzt sagen bestimmt einige, ja, aber dann ist es nicht fair, weil man halt nicht den Besten von allen 8 rausfiltert. Ja, kann schon sein, dass du dann vielleicht in der einen Runde ein bisschen abkackst, wenn du jetzt zum Beispiel in der ersten Runde gegen Steph ran musst. Ja, kann natürlich sein, dass du rausfliegst. Aber stell dir mal vor, du hast 8 Teilnehmer und hast ganz normal einfach 4 Matchups und dann geht's ganz normal im Turnierbaum nach oben. Also habe ich mir so ein bisschen nach diesem Duell gegen Steph und Sabrina gedacht, weil ich mit dem ganzen Wochenende dachte ich mir immer wieder, es fehlt einfach die Competition. Es fehlt die Competition. Deswegen war auch das Rising Star Ding am Freitag so cool. Die haben am Ende keinen Bock gehabt, dann zu losen. Die haben am Ende nämlich auch Defense gespielt und das fehlt irgendwie so diesen ganzen anderen Events, oder?
Ja, ich glaube auch, aus dem Dreier-Event kann man richtig viel machen. Also ich habe auch überlegt, dass man vielleicht anfängt, da mal ehemalige, nicht ehemalige, sondern Legenden zu bringen, Weißt du, ich glaube so ein Reggie Miller, ein Ray Allen, Dirk Nowitzki, so, die können vielleicht nicht mehr viel laufen, aber die können bestimmt noch so ein kleines Rack irgendwie schießen. Ja. Das fände ich zum Beispiel geil. Oder auch Peja Stojakovic, also da kannst du bestimmt viele Jungs reinbringen, Legenden, die da Bock hätten zu shooten. Du kannst es mixen mit WNBA-Spielerinnen. So ein Contest gab es sogar früher, irgendwie gibt es den heute nicht mehr. Da gab es immer so einen... Ja, das ist so ein bisschen das, was heute die Skills-Challenge ist. Da gab es immer so Matchups, wo du eine Legende hattest, einen aktiven Spieler und eine WNBA-Spielerin aus einer Stadt. Und die haben dann gegeneinander einen Contest gemacht mit zwei, drei anderen Teams. Und das war eigentlich auch immer ganz cool. Wobei, manchmal war es auch total langweilig, gebe ich zu. Aber ich glaube, der Dreier-Contest durch dieses Sabrina-UNESCO-Ding, glaube ich, hat sich da jetzt echt geöffnet, dass man da ein bisschen mehr noch draus machen kann in Zukunft. Also, und ich bin mir sehr sicher, nächstes Jahr ist das All-Star-Weekend im Chase Center in Golden State. Ja. Bei den Warriors zu Hause. Und ich bin mir sehr sicher, dass sie da überhaupt erstmal ihre Revanche haben wollen wird gegen Steph. Mhm. Und wenn sie da dann vielleicht sogar gewinnen würde, was ich jetzt aber nicht glaube, weil das ist Stephs Heimathalle, ich glaube, der schießt sie da aus der Halle. Aber trotzdem, also ich glaube, das könnte eine Menge aufmachen für die Zukunft. Und das ist eigentlich das, was wir brauchen, was sich auch auf die ganzen Contests, glaube ich, so ein bisschen übertragen lässt. Wir brauchen einfach... Damn. Wir brauchen einfach Innovation. So, ja. Wir brauchen Innovation.
Ja, das denke ich auch. Also generell nach diesem Wochenende überlegt man sich schon, ob man dieses ganze Ding nicht einmal komplett überarbeiten muss. Wir werden später auch über den Dunk-Contest sprechen. Auch wenn ich mir eigentlich denke, wir reden jedes Jahr über den Dunk-Contest und ich kann mir unseren Dialog schon fast irgendwie vorstellen, aber trotz allem, es muss sich da einfach irgendwie was ändern. Aber Dreier-Contest hat auf jeden Fall Spaß gemacht, war auch echt spannend. Es gab einfach 4 Spieler, die 26 gescored haben. Leute, ja. ich krieg's nicht mehr zusammen. Das war Towns. Es Dame, war Dame Mitchell, oder?
Trae Young und Donovan, glaube ich.
Genau, richtig. Die mussten
dann, die 4? Ja.
Genau, richtig. Die mussten in den Tiebreaker. Auch bloß, weil Dame dann im letzten Durchlauf halt, glaube ich, auch noch die 26 gemacht hat. Ansonsten wären halt einfach die drei mit 26 in die Endrunde. Ja, genau. Aber das ist dann okay. 30 Sekunden, dann nochmal irgendwie 3 Racks mitzunehmen. Ja, gibt's dazu noch irgendwas zu sagen? Ansonsten, ich mag den Dreier-Contest eigentlich von seiner ganzen Gestalt. Ich muss auch sagen, ich habe mich mittlerweile an diese, Starry Balls hießen sie dieses Jahr, oder, glaube ich? Die tiefen Dreier?
Ich weiß nie, wie die heißen. Ich nenne sie immer die tiefen Dreier. Oder ich nenne sie eigentlich in meinem Kopf, ganz ehrlich, nenne ich sie immer die Mountain Dew Dreier. Weil das, glaube ich,
aber das stimmt halt gar nicht
Mountain
mehr.
Dew, genau, das wurde aber früher von Mountain Dew, glaube ich, gesponsert. Und das sind ja so grüne Bälle. Deswegen, das haben die vom Marketing bei Mountain Dew einfach richtig gemacht. Das sind für mich die Mountain Dew Bälle.
Genau, richtig. Nächstes Jahr dann die fünfte Viertelbälle, weil wir nämlich dann als Sponsor da reingrätschen. Wir brauchen dann auch ein bisschen Werbung.
Genau, wir haben schon mit Adam telefoniert. Der hat gesagt, Jungs, wir brauchen eure Kohle. Haben wir gesagt, ja, Adam, kommt. Ja,
kommt für einen Ball.
Stell du erstmal einen ordentlichen All-Star Saturday dahin und dann investieren wir vielleicht auch. Aber solange die Events so sacken, haben wir doch keinen Bock. Nee, ja. Aber ja, Dreier-Contest können wir, glaube ich, abhaken als Erfolg. Ich kann mir auch vorstellen, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Competition reinbringt, weil ich fand zum Beispiel diesen Speedrun, dieses Stechen da zum Tiebreaker, das fand ich zum Beispiel geiler als den eigentlichen Contest. Dass du einfach nur 3 Racks hast und nur 30 Sekunden, das fand ich ein bisschen spannender. Vielleicht kann man da ein bisschen mehr Competition reinbringen.
Ja, ich glaube auch. Also da einfach Variation. Aber ich meine, der Dreier-Contest hat mir tatsächlich noch mit am meisten Spaß gemacht. Steph gegen Sabrina hat auch Spaß gemacht. Auch von ihr eine schöne Message. Egal ob Junge oder Mädchen, wenn du werfen kannst, kannst du werfen. Ja, ich weiß nicht, ob so grob war der Wortlaut von ihr.
Ja.
Ja, ansonsten, der hätte vielleicht ein bisschen länger sein können. Aber ich glaube, das wird die NBA auch als Feedback mitbekommen, dass es den Leuten gefallen hat. Und dementsprechend, denke ich mal, gibt es da im Chase Center in San Francisco eine Revanche. Eigentlich dieses ganze All-Star-Weekend hat mich jetzt nicht so wirklich mitgenommen. Aber Chase Center und San Francisco, denke ich mir, ob wir vielleicht nicht nächstes Jahr doch hinfliegen. So.
Ja, habe ich mir auch gedacht. Also Chase Center, glaube ich, wird bocken. Ich denke, die Warriors fahren da einiges auf. Die Halle ist komplett neu. Das ist eine geile Stadt auch. Wird halt wahnsinnig teuer sein, weil du halt San Francisco ist halt was ganz anderes als Indianapolis, wo kein Mensch hinfliegt. So, San Francisco ist halt so viel Kohle. Müssen wir mal gucken, ob wir das hinbekommen. Aber ja, wäre eigentlich eine geile Sache. Dann lass uns mal zu den Also zu den Rising Stars vielleicht ganz kurz, für alle, die das nicht gesehen haben. Das war am Freitag, da haben die besten jungen Spieler der NBA gegeneinander gespielt. NBA und G-League, muss man dazu sagen. Es wurden 4 Teams gemacht, 3 NBA-Teams und 1 G-League-Team. Und Shoutout ans G-League-Team, die haben erstmal in ihrer Vorrunde das Team von Wembanyama rausgehauen.
Da hey, das haben kann die, nicht sein, Mann.
Ja, da haben die NBA-Spieler, da haben die NBA-Spieler sich ein bisschen zu cool gefühlt und die G-League haben einfach richtig hart gespielt und genau deswegen sind die auch weitergekommen. Haben uns dann leider das Finale von Wemby gegen Chet versaut, weil das natürlich Spaß gemacht hätte. Also Wemby gegen Chet in so einem Fun-Game gegeneinander wäre bestimmt geil. Aber es war dann trotzdem cool und im Finale war dann das Team eben von Chet Holmgren und Benedict Mathurin vor allem. Und der wurde dann auch am Ende Finals MVP, hat das Ding gewonnen mit seiner Mannschaft. Und das war cool. Also ich mag das. Da ist zum Beispiel ja auch Innovation drin. Da wird immer mal geändert. Damals, als LeBron in die Liga kam, war das ein ganz, ganz kritisiertes Format, weil die Spieler überhaupt nicht verteidigt haben, weil es einfach Dunk-Contests im Spiel gab und so. Da hatten die Zuschauer gar keinen Bock mehr. Und dann wurde das immer mehr verändert. Dann wurde mal gespielt Team USA gegen Team Welt. Dann gibt's jetzt diesen Turnierbaum. Das finde ich richtig geil. Jetzt wird auch gemixt zwischen Rookies und Sophomores und G-Leaguern. Das ist eine geile Idee, dass man da immer wieder durchwechselt.
Ja, das stimmt. Also ich mag das auch. Ich mag auch diesen Target-Score von 40. Der ist irgendwie nicht zu klein. Der ist aber auch irgendwie nicht zu groß. Das macht es irgendwie relativ kurz und knackig. Aber ja, das Team von Wemby oder von Pau Gasol war das ja das Team. Ey, du hast es eigentlich nur gesehen, hast du gedacht, ey, wenn ihr das nicht gewinnt, dann ganz ehrlich, das wäre schon ein bisschen embarrassing. Aber sie haben am Ende das dann einfach zu locker genommen und die anderen Jungs haben sich voll reingehängt. Was ich auch extrem geil fand, ich muss sagen, ich habe in dem Fall bloß die Zusammenfassung gesehen, weil ich bin erst am Freitag zurückgekommen, war dann noch ein bisschen fertig. Mathurin hat an der Freiwurflinie 25.000 US-Dollar gegen Paolo Banchero gewettet.
Ey, so richtig mit Flex hat er gesagt, ey, ich wette $25.000, dass ich jetzt hier dieses Game gewinne. 2 Punkte hat seinem Team noch gefehlt, er hat 2 Freiwürfe, er verwirft beide. Also das war unendlich peinlich, ja.
Ja, ich habe da nochmal ganz kurz nachgeschaut, was der Kerl so verdient und habe ich gesehen, okay, der verdient schon seine 7 Millionen US-Dollar als Rookie.
Das wird den nicht besonders stören. Ich glaube, die kriegen sogar 25.000 für den Sieg dort. Ich glaube, das haben die gesagt. Aber das war ja dann sogar am Ende das Team von Mathurin, die das gewonnen haben.
Ja, da war ganz kurz ein bisschen zu sehr wie Michael Jordan gefühlt, so von der Freiwurflinie. Den mache ich jetzt. Aber vor allen Dingen, da macht er auch noch gleich beide daneben. Aber man muss dann auch fairerweise sagen, er hat dann das Game doch noch geclosed mit einem schönen, ich glaube, Fadeaway war es sogar oder Mitteldistanzwurf. Ja.
Ja, also er war auf jeden Fall der beste Spieler auf dem Feld, war der Hometown Hero als Indiana Pacer. Das hat schon gepasst. Ich wollte dazu noch was sagen. Warte mal zu diesem. Ja, genau. Ich weiß nicht, ich glaube, das war auch Mathurin. Hat der nicht Jaden Ivey diesen Spruch einfach gedrückt, wo er meinte so, ey, nicht mal in der Rising Stars Challenge kannst du mich verteidigen? Und Ivey hat das irgendwie nie so richtig verstanden und hat dauernd so nachgefragt, was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Mhm. Und ich glaube, Mathurin wollte nur so einen Spaß machen und Ivey hat es aber voll persönlich genommen. Und dann hattest du einfach so eine richtig witzige Situation, dass Ivey plötzlich so Game 7 Defense gespielt hat. nicht, dass er wüsste, was ein Game 7 ist in Detroit, aber das war schon geil. Das hat richtig Bock gemacht.
Ja, aber das ist mir alles lieber, als dass wirklich die Jungs sich überhaupt nicht dafür interessieren, ob man jetzt gewinnt oder verliert. Ich habe auch schon überlegt, ob das irgendwie ein Format ist, was man auch für die großen Jungs irgendwie umsetzen kann. Aber mir ist bisher einfach nichts eingefallen, so dass man irgendwie Teams bildet. So, ist das vielleicht eine Idee?
Ja. Doch, da war ich auch. Also wenn wir jetzt ein bisschen vorgreifen, das All-Star-Game heute Nacht an sich war ja zum einen todeslangweilig, nie kompetitiv und einfach keine Energie in diesem Spiel. Es war wirklich, wirklich schwach. Und das bin ich jemand, der normalerweise versucht, das All-Star-Game zu verteidigen. Aber das war so langweilig. Und ich habe es komplett live geguckt, von Anfang bis Ende. Ich habe mir dauernd gedacht, so, warum gucke ich das eigentlich? Das ist eine Layup-Line. Das ist, da kann ich auch im NBBL-Team beim Aufwärmen zuschauen, wirklich. Und dann habe ich mir aber gedacht, genau das, was du gerade gesagt hast, ey, beim Rising Stars funktioniert dieser Turnierbaum so geil. Lass doch so ein Turnier machen mit 4 Teams. Das würde viel mehr Spaß machen für die Fans. Das Einzige, was du dann wieder hören wirst, ist, dass Leute sagen, ja, aber historisch kann man das dann wieder nicht vergleichen, weil das ist dann kein richtiges Basketballspiel mehr. Aber ich denke mir, scheiß doch drauf. Ja. Wer vergleicht denn historische All-Star-Zahlen? Also, kein sorry, Mensch, Alter. Ey. wir sind schon NBA-History-Nerds, aber nicht mal ich gehe hin und sage, ja, was hat er eigentlich Isaiah in seiner Prime im All-Star-Game im Vergleich zu LeBron heute? Wen interessiert der Scheiß? Nee, da bin ich voll dafür. Ja, lass so einen Rising Stars-Turnierbaum machen. Oder, wobei ich aber glaube, dass das nicht so geil wäre, Team USA gegen Team Welt. Glaubst du, da könnte man was draus machen? Weil wir haben ja auch mit Shane einen Kanadier, dann haben wir die ganzen Big Men, wir haben Luca. Haben wir genug für Team Welt? Wir haben Cat, theoretisch.
Ja, doch, hätten wir schon. Ja, aber ne? ich glaube, das Hauptproblem ist einfach, dass die alle mal irgendwie eine Motivation brauchen, um richtig Basketball zu spielen. Mhm. Also ich muss echt sagen, ich kann mich an kein schlechteres All-Star-Game erinnern in den letzten 10 Jahren. Das war einfach so langweilig. Das Einzige, die ersten 3 Minuten, 4 Minuten, weil du dir einfach nur dachtest, hat Halliburton den Slider bei NBA 2K beim 3 auf 99 gestellt. Yeah. Halliburton ist einfach nur nach vorne, hat Dinger genommen, dann mit seiner Ugly-Wurftechnik, wo du immer denkst, ey, das kann nicht sein, steht dann 5 von 5, dachtest dir, okay, der geht heute für die 80 oder so.
Aber im ersten Viertel vor allem 5 von 5.
Genau, richtig. Also das war wirklich, glaube ich, für 4 Minuten oder sowas. Das war dann einigermaßen nice, aber dann merkst du halt auch wirklich, ey, es wird keine richtige Defense gespielt, es werden irgendwelche komischen Shots genommen. Luca hat immer gar keinen Bock auf dieses All-Star-Game, also ich kenne wirklich niemanden, der noch weniger Bock hat, da auf dem Feld zu stehen als Doncic.
Ich habe einen und auf den bin ich richtig persönlich sauer. Anthony Edwards.
Stimmt.
Der hat sich zu cool gefühlt für dieses All-Star-Game. Ich will ihn jetzt nicht persönlich angreifen, lass mich das zurücknehmen, aber seine Attitude auf dem Feld, da dachte ich mir, sag mal, ey, du bist so ein junger Spieler, das ist dein erstes, zweites All-Star-Game. Kannst du vielleicht mal einen Fastbreak mitrennen? Kannst du mal irgendeine Art von Einsatz zeigen? Mal ein Highlight-Play, irgendwas? Es kam nichts von dem. Das fand ich so schade. Und sein Teammate Karl Anthony Towns geht für 50 Punkte von der Bank, macht gefühlt 30 Punkte allein im vierten Viertel, weil keiner mehr verteidigt. Also der hat wenigstens ein bisschen durchgezogen, aber ich war richtig enttäuscht von Ant und von seiner Körpersprache. Da habe ich mir echt mehr erhofft. Also von so einem jungen, überathletischen Spieler, dass der gar nichts macht bei dem All-Star-Game. Ich gucke gerade, ob ich kurz seine Stats finde.
4 Punkte.
4 Punkte, Alter. Komm schon, Mann. Da muss auch nicht nominiert werden, ganz ehrlich.
Ja, es ist... Also nächstes Jahr werde ich auf dieses Spiel zurückschauen und wenn sich jemand darüber aufregt, ob jemand All-Star ist oder nicht, würde ich sagen, wen interessiert diese Scheiße überhaupt noch wirklich? Ja. Ey, ob das jetzt jemand All-Star ist und ja, wirklich, ey. Also bis auf die ersten Minuten von Halliburton, die beiden Logo-Dreier von Dame und der ein oder andere nette Dunk oder Passstaffette war da wirklich, oder der eine Nutmeg von Trae Young gegen Kevin Durant, der war noch nice, habe ich noch irgendwas vergessen. Der lange Pass von Trae Young, oder?
Auf Giannis, dann das schöne Give-and-Go, quasi der Doppelpass-Drill von Jokic und Doncic über das ganze Feld.
Genau,
und dann
richtig.
Abgelegt auf Shea, das fand ich sehr geil. Das hat Spaß gemacht. Wenn du Highlight-Plays gesucht hast, LeBron hat im zweiten Viertel 1-2 Dunks, die noch nice waren. Der hat aber nur 14 Minuten leider gespielt. Ist aber auch in Ordnung mit 39. Der muss nicht mehr übers Feld rennen und danken. Das können wirklich dann andere machen. Ja, nee, das waren auch nicht viele Highlights. Das ist halt das Problem, finde ich, heute. Also wir haben die meisten Punkte von einer Mannschaft ever gesehen. 211 beim Osten. Wir haben die meisten Dreier gesehen. Wir haben die meisten Punkte, glaube ich, insgesamt auch gesehen, weil wir fast 400 Punkte hatten bei beiden Teams zusammen.
Jörn, lest bitte einmal die Dreier-Attempts vor.
Ja, genau.
Bitte.
Genau, also der Westen hat 71 Dreier genommen in diesem Spiel und der Osten hat 97 Dreier genommen. Damian Lillard alleine 23, Halliburton 14, Jaylen Brown 12, Brunson 9. Also das war einfach vom Spiel ist es nicht attraktiv. Das macht keinen Spaß zuzugucken, wenn jeder nur Dreier ballert. Und da muss man sagen, die All-Star-Games vor der Dreier-Revolution haben da ein bisschen mehr Bock gemacht, weil die Spieler einfach gar nicht auf die Idee kamen, 100 Dreier zu ballern. Ja. Weil gar nicht jeder das grüne Licht hat, so wie heute. Aber heute ist halt komplett egal. Heute schießt jeder Superstar dir 10 Dreier, wenn er Bock hat, oder 12. Also Versuche. Und das, glaube ich, spiegelt sich mittlerweile echt hier nieder. Also 97 Dreierversuche und 4 Freiwürfe-Attempts. Das ist crazy.
Das ist lächerlich. Ja, ich habe vorhin auch eine Statistik gepostet auf Instagram. Die wenigsten Fouls, die es jemals gab in einem All-Star-Game. Also es wurde wirklich halt überhaupt kein...
Der Osten hatte eins. Der
insgesamt waren es, glaube ich, drei. Ja, genau, drei Fouls waren es insgesamt. Und warte, ich muss einfach nur für euch ganz kurz, damit ihr diese Statistik, dann müsst ihr nämlich nicht auf Insta vorbeischauen. Und zwar, ich glaube, es waren vor ein paar Jahren, waren es noch, genau, passt auf, 1993 gab es 62 Fouls. Okay, die haben es dann vielleicht ein bisschen zu ernst genommen.
Das war einfach ein normales Spiel.
2003 waren es 37, 10 Jahre später 24, dann 23 waren es nur noch 7 Fouls und jetzt in diesem Jahr waren es nur noch 3 Fouls. Ja, also Defense wurde halt überhaupt nicht mehr gespielt. Was ich irgendwie auch schade fand, weil das fand ich am Samstag eigentlich ganz cool, dass sie dann plötzlich wieder auf diesem normalen Court gespielt haben, weil ich fand diesen, wie nennt man diesen?
LED-Court,
den fand ich eigentlich ganz nice. Ich glaube, da hätte man auch einiges machen können, weil anscheinend scheint das ja ziemlich gut zu funktionieren, auch mit dem Tracken und so weiter. Also einen Spieler zu markieren und dann zu schauen, wo der hinläuft. Es war ein langweiliges Spiel. Von außen wie immer alles abgedunkelt. Der Court sah auch langweilig aus. Das Einzige, was mir irgendwie gefallen hat dieses Jahr, waren die Jerseys. Ich weiß nicht, dieses klassische. Ja, ich fand es mal ganz angenehm.
Ja, siehst du auch fand so? Ich auch. Ja. Ja, ja, genau. Ich bin Fan von den Jerseys. Es waren keine Stars da, das muss man auch sagen. Also Indianapolis lockt halt jetzt nicht wirklich die Stars. Ich weiß gar nicht, wer die größten waren, die eingeblendet waren. Also mir fällt gerade Common ein. Das ist ein Rapper. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie viele den jetzt heute noch kennen. Ich glaube, 50 war da, aber 50 Cent war auch nur da, weil der auch beim Celebrity Game irgendeine Rolle hatte. Es waren keine großen Stars da. Das denke ich halt auch, dass nächstes Jahr in San Francisco auf jeden Fall krass sein wird mit den Stars, weil da halt jeder in L.A. wohnt. Wir haben es jetzt gesehen mit Las Vegas, dem Super Bowl, wo irgendwie 1000 Privatjets gelandet sind und die so einen Stau hatten an Privatjets, weil so viele Stars gekommen sind. Ich denke mal, beim Game in San Francisco wird dann auch wieder die erste Reihe wirklich voll sein mit A-List-Celebrities. Ja, es war auch, weißt du, was auch gefehlt hat? Oder... Ich weiß nicht, wie viele Leute das All-Star-Game immer mit dem Originalkommentar gucken, auch in Deutschland. Ich würde fast schätzen, auch eine große Menge. Und es ist einfach scheiße, wenn du nicht die richtigen Kommentatoren hast. Und die haben sich dieses Wochenende meiner Meinung nach bei den ganzen Events für die falschen Kommentatoren entschieden. Ich hätte beim All-Star-Game vor allem sehr, sehr gerne einfach die normale TNT-Crew gesehen mit Ernie, Shaq, Chuck und Kenny. Und stattdessen haben wir die ganze Zeit Candace Parker bekommen, Reggie Miller bekommen. Reggie Miller ist in Ordnung. Und diesen anderen Typen, der das Ganze so hostet, den ich nicht kenne. Und die machen das, sorry, die machen das nicht so gut. Du kannst diese Dynamik von Ernie, Shaq, Chuck und Kenny, kannst du nicht kopieren. Das ist einfach, das geht nicht. Und das ist schade.
Ich habe ganz viele Ausschnitte heute gesehen. Es gab anscheinend ja irgendwie einen alternativen Kommentar mit Draymond, Chuck und...
Ja, und so einer Frau. Ich weiß nicht mehr, wer das war.
So eine Frau, genau, und Draymond und Chuck müssen einigermaßen lustig gewesen sein. Also ich habe einige Ausschnitte gesehen und also ich musste auf jeden Fall lachen. Also vor allen Dingen, Draymond hat einmal gesagt, Towns hat 40 und liegt mit 20 zurück. Irgendwie sowas, also wie in Minnesota auch andauernd. Also
ja, die hatten geile Dinger. Die haben sich auch gegenseitig gebattelt. Da gab es eine Szene, da wurde Jaylen Brown mit interviewt und dann hat Jaylen Brown zu Draymond gesagt, irgendwie sowas wie, ja, damals, als wir uns in den Finals getroffen haben, da waren wir noch nicht ready, da haben wir noch nicht hart genug gespielt, aber dieses Jahr sind wir ready für euch. Und dann sagt Charles Barkley so von der Seite, keine Sorge, Draymond wird nicht da sein. Also in den Finals.
Ja, ja.
Das war stark. Und am Ende haben die sich so nur noch beleidigt, Draymond und Charles Barkley. Und dann haben die sich so verabschiedet und dann meinte Charles Barkley einfach nur so, ja, viel Glück dann im Play-In, ne? Das war auch geil.
Oh ja, ey. But he's not lying. Ich glaube, es könnte durchaus passieren, dass die Warriors... Ja, ich muss sagen, ich habe es dieses Mal tatsächlich einfach, weil ich auch extrem müde war, ich habe es auf Deutsch geschaut, deswegen kann ich das jetzt gar nicht beurteilen. Ah, okay. Aber wenn du sagst, dass der Kommentar in dem Fall einfach... Das ist schon auch nochmal wichtig. Also besonders bei so einem Event, dass einfach die Kommentatoren am Start sind, die eine geile Dynamik haben und die normale TNT-Crew ist da einfach mit am besten. Genau, eine Sache noch, bevor ich das nämlich jetzt vergesse. Wir haben jetzt gerade schon ein bisschen über diese Alternative gesprochen, dass man eventuell ein Turnier daraus macht. Brauchen wir vielleicht irgendwie einen ultimativen Preis, damit alle endlich mal sagen, wir spielen jetzt hier mal gescheit. Ich meine, es wird viel darüber diskutiert, Heimvorteile in den NBA Finals. Ich glaube, das ist auch schon seit ein paar Jahren Thema. Muss irgendwie sowas her, damit das Ganze einfach mal wieder an Ernsthaftigkeit gewinnt? Weil so, wie es jetzt gerade eben stattfindet, ich, das sage ich zwar jedes Jahr und nächstes Jahr schaue ich es wahrscheinlich wieder, aber ich bin gerade an dem Punkt, wo ich sage, nächstes Jahr, ich mache mir selbst eine Erinnerung, schau dir das nicht an, es lohnt sich nicht.
Ja, ich habe vorhin meine Reaction fertig gemacht und habe dann gesagt so, ey, ich kann mich jedes Mal...
Ich habe gar keinen Bock, Leute.
Nein, ich habe gesagt, ich kann jedes Mal mich drüber abfucken, dass das All-Star-Weekend nicht geil war oder das Spiel. Ich werde es aber trotzdem mein Leben lang gucken. Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwann zu sagen, heute gucke ich das All-Star-Game nicht, wenn es stattfindet.
Ich habe auch immer Angst, dass ich irgendwas verpasse. Das ist so dumm.
Ja, wobei das sowieso sofort auf Social Media landen würde. Also man verpasst ja eigentlich heute echt nichts mehr. Ja, mit dem Preis, das ist irgendwie schwierig. Ich habe schon oft drüber nachgedacht, warum macht man nicht einfach, dass die Gewinner-Conference den Heimvorteil in den Playoffs hat, beispielsweise. In den Finals.
In den Finals, ja.
Genau, hätte dann Heimvorteil in den Finals. Dann hast du aber wieder diese Situation, dass voll viele Spieler da mitspielen und sich denken so, ey, was habe ich mit den Finals zu tun? Meine Mannschaft kommt eh nicht in die Finals.
Das stimmt,
und dann vielleicht auch nicht hart spielt. Ich weiß es nicht. Es ist eigentlich, ich glaube, das ganze Projekt, Produkt, hat einfach irgendwelche Fehler. Der Fehler liegt einmal daran, dass du diese ganzen Spieler bei dem Druck der Saison quasi dahin holst. Die wollen alle eigentlich nur Urlaub haben, wenn sie mal ehrlich sind, bekommen sie aber nicht, sondern sie müssen zu diesem Event, reisen da meistens am Donnerstag oder Freitag an, sind dann die ganze Zeit von einem Promotermin zum anderen, sind wahrscheinlich nachts, die meisten von denen zumindest kann man, glaube ich, fairerweise annehmen. Die meisten von denen werden auch die Nächte ein bisschen durchfeiern. Und dann irgendwann am Sonntagabend, wenn du quasi komplett am Arsch bist, dann ist dieses Spiel.
Ja.
Und ich glaube einfach, da kriegst du bei vielen Jungs die Energie nicht mehr rein. Aber ich finde, das muss dann von den jungen Spielern kommen, die das erste Mal da sind, das zweite Mal da sind. Und da lobe ich mir zum Beispiel einen Giannis, der die ersten 3-4 Jahre beim All-Star-Game immer gespielt hat, als wir in Playoffs.
Ja, das
stimmt.
Weißt
du das noch? Und das hat so viel verändert, finde ich auch, damals, und hat viele, viele andere Spieler mitgerissen und angesteckt. Und irgendwie findet das heute nicht mehr statt. Also meine größte Enttäuschung gilt echt den jungen Spielern, weil ich mir denke, so, ihr seid diejenigen mit der Energie, ihr müsstet eigentlich die anderen Jungs tragen. So dass LeBron jetzt nicht krasse Defense spielt, KD nicht krasse Defense spielt, das ist mir schon klar. Aber ein Jalen Brunson, ein Halliburton, dass von denen nicht mehr kommt und nicht mehr Competition kommt. Scotty Barnes behandelt diese All-Star-Games, als wären es irgendwelche Schulausflüge. Der
oh
hat in
der
Skills-Challenge.
Müssen wir doch drüber reden, Skills-Challenge.
Ja, genau, der hat in der Skills-Challenge sich erst auf den Fuß gedribbelt und dann hat er einfach auf der anderen Seite beim Wurf von der Mittellinie hat er sich umgedreht und rückwärts geworfen, weil es ihm so egal ist. Dann Anthony Edwards wirft bei der Skills-Challenge mit der linken Hand seine Dreier einfach aus Scheiß.
Das hat mich so gelangweilt. Auch wenn er das angekündigt hat, ist einfach respektlos. Gegenüber auch den Fans und dem Event gegenüber.
Ja, gegenüber der Competition. Weil wenn du bei einem Event mitmachst, auch wenn es All-Star ist, es lebt ja davon, dass du gewinnen willst. Schau mal, wenn du das vergleichst mit Schlag den Raab. Warum war Schlag den Raab geil? Das sind ja auch an sich keine geilen Spiele, die da gemacht werden. Aber es ist geil, weil Raab als Multimillionär trotzdem in jeder fucking Sendung gekämpft hat bis zum Umfallen, bis nachts um 2, weil er nicht wollte, dass irgendeiner gegen ihn im Schnipsen von irgendeinem Geldstück in ein Glas gewinnt und damit mit einer Million heimgeht. Und
der
dadurch
Jordan
war diese Serie
TV-Business
so geil. Legit. Und das hat Raab ausgemacht und deswegen war Schlag den Raab auch so geil. Und ich verstehe einfach nicht, warum gerade die jungen Spieler sich da so ein bisschen zu cool für School finden. Das hat mich echt genervt. Ja,
kann ich absolut verstehen. Ja, Leute, ich bin gespannt, wie es da die nächsten Jahre weitergeht. Ich glaube, die NBA wird sich das auch anschauen und wird auch das Feedback irgendwo mitbekommen. Es war auf jeden Fall ein brutales Downgrade, nachdem wir in den letzten Jahren ja auch diesen Target-Score am Ende immer hatten. Da war irgendwie zumindest ein bisschen Spannung. Jetzt war zwischenzeitlich schon klar, die Eastern Conference hat dann immer irgendwie mit 25 Punkten oder sowas geführt. Der Westen
30
ist dann nochmal
teilweise, ja.
Genau, ist dann nochmal ganz, ganz leicht rangekommen. Das war irgendwie das ganze Spiel einfach extrem langweilig. Keiner nimmt es wirklich so richtig ernst und unterhalten.
Außer Towns.
Aber da fand ich wenigstens seine Energie geil. Der hat sich gefreut. Der hat dann auch versucht, ein Between-the-Leg-Dunk. Da hat er halt gesagt, scheiße, okay, hat nicht geklappt. Aber ich weiß nicht, irgendwie Towns war echt der Spieler, der mich noch am meisten irgendwie mit seiner Energie... Und ich glaube gerade selber nicht, dass ich das sagen kann. Towns hat mich irgendwie noch gekriegt am meisten, wo ich mir dachte, okay, der haut sich wenigstens rein. Auch wenn die anderen natürlich keine Defense gespielt haben. Ja, es bleibt ein schwieriges Event. Und dann machen wir die Überleitung zur Skills-Challenge, die ich als Event an sich eigentlich sehr, sehr geil finde, wenn die Jungs zum einen beim Briefing mal aufpassen würden. Also das
kann, also alle wurden abgepfiffen beim ersten Slalom-Run, dass sie falsch rum um das Ding gelaufen sind.
Das kann halt echt nicht so schwer sein. Rechts rum ums Hütchen, würde man sagen, in der Halle. Mhm. Dann links rum, dann wieder rechts rum und dann der Floater. So, ich weiß nicht wie viele, ich glaube 2 oder 3 sind einfach links rum gelaufen, wurden dann wirklich von der Schiedsrichterin dann einfach zurückgepfiffen und sind dann aber wieder auf der linken Seite vorbeigelaufen, wo sie dann auch gesagt hat, ey Jungs, es tut mir leid, lauft einfach. Jetzt ist auch egal. Genau, Edwards hat mit links die ganzen Würfe aus der Ecke genommen. Irgendjemand hat beim Zurücklaufen den falschen Ball auch genommen, anstatt den Ball, der auf dem Podest lag. Also es war irgendwie ein pures Chaos. Und an sich denke ich mir aber, diese Skills Challenge ist eigentlich eine geile Geschichte, die man vielleicht irgendwie nur ein bisschen umgestalten muss, weil vielleicht denken sich auch NBA-Spieler, ist jetzt nicht so spannend, wenn ich irgendwie einen U12-Drill laufen muss. So, gibt mir halt irgendwie was anderes und vielleicht muss man auch diese Teams wieder aufbrechen und sagen, hey, one-on-one, so wie es früher war, auf Zeit. Aber an sich mag ich die Skills Challenge eigentlich. Aber wenn sie es halt nicht ernst nehmen, dann, Halliburton war da das Highlight für mich. Der hat's, der hat's ernst genommen und hat fast mit den geilsten Dunk des Abends rausgehauen in der Skills Challenge. Stimmt. Ganz am Ende.
Ja, stimmt. Ja, also zu diesem Slalomlauf insgesamt würde ich mal sagen, für mich ist das schon die Skills Challenge. Für mich würde das auch schon reichen. Also es gibt ja jetzt mittlerweile 3 Runden und vor allem dieser Passing Drill, wo 3 Spieler dann gleichzeitig versuchen, durch so verschiedene Ziele zu passen, fand ich mega anstrengend,
mir anzugucken. Mensch.
Da kann zum einen kein Mensch mitzählen, keiner behält den Überblick. Es ist einfach nur anstrengend zu gucken und vor allem das dann 3-mal zu sehen oder ich glaube sogar länger, weil es gab dann davon nochmal eine Finalrunde. Also das hat mir überhaupt nicht gefallen.
Es gab einen Tiebreaker, deswegen.
Ah, das war ein Tiebreaker.
Genau, okay. Richtig. 2 Teams und dann haben die ihre eigenen Regeln nicht wirklich gekonnt. Weil normalerweise gibt es nämlich dann auch noch, wer dann einfach gewinnt. Und dann mussten beide Teams nochmal ran. Also das war auch richtig wild.
Ja, und dann am Ende dieses von der Mittellinie werfen, das ist zwar hier und da auch funny, aber eigentlich auch nur geil, wenn die Leute gegeneinander werfen, als wenn sie quasi pro Team miteinander werfen. Um es kurz zu machen, Skills Challenge, guckt euch mal die Skills Challenge an, wo Dwayne Wade mitgemacht hat, LeBron mitgemacht hat, Chris Paul, John Wall, das war glaube ich so 2005, 2006 so um den Dreh. Schaut euch diese Skills Challenge mal an und überlegt euch dann, ey, wäre das nicht eigentlich schon das perfekte Event? Warum brauchen wir irgendwas anderes? Und ich mag's auch, ich mag die kleineren Ziele mehr, in die gepasst wird. Ich verstehe diese Passdinger nicht, die irgendwie so groß sind wie ein Einfamilienhaus und da muss dann ein NBA-Spieler einen Ball durchwerfen. Wo genau ist denn da der Skill?
Ja, also vor allem Trae Young, der im Durchschnitt 12 Assists auflegt und Halliburton, der auch 12 Assists 13. auflegt.
Ja, also 13. Bitte. Ja, genau. Ja. Skills Challenge finde ich, kann man auf jeden Fall retten. Ich bin bei dir. Lass mal die Teams vielleicht wieder aufbrechen. Wieder so ein 1-gegen-1-Gedanke mehr. Und bring da einfach 4, 5, 6 Guards hin. Und oder von mir aus auch Bigs, wenn sie Bock haben. Und lass die gegeneinander antreten. Und das war's. Also da glaube ich, kann man wieder ein bisschen zurück zu Basic. Das ist zu wild.
Ja, das so sehe ich das auch. Übrigens, Team Pacers hat gewonnen. Beim Dreier-Contest hat übrigens Dame gewonnen. Für die Leute, die es nicht gesehen haben, haben wir vorhin auch gar nicht erwähnt.
Doch, ich glaube, wir haben es vorhin ganz kurz gesagt.
Und Dame wurde All-Star-MVP.
Yes.
Genau, richtig. Da war zwar die Home-Crowd nicht ganz so happy, weil die hatten natürlich gerne Halliburton gehabt, was ich auch irgendwo verstehen kann, weil Halliburton hatte tatsächlich auch die besseren Quoten. Aber sie haben sich dann
auch 32 Punkte.
Wem hättest du es gegeben?
Ich muss sagen, ich fand schon Dame trotzdem. Also ich fand wirklich Dame, weil ich hatte das Gefühl, dass Dame der Leader auf dem Feld war, der wichtigste, beste Spieler auf dem Feld. Halliburton hatte teilweise diese krassen Stretches, wo er dann eben 5-3 in Folge und so trifft. Aber ich finde, Lillard war das ganze Spiel über so ein bisschen the man einfach auf dem Court. Ich fand nicht, dass Halliburton diese Rolle hatte. Der war ein bisschen Hometown Hero, aber dadurch, dass Dame halt selbst fast 40 Punkte gemacht hat und seine Quoten jetzt wirklich auch nicht schlecht aussehen, außer dass er 23 Dreier genommen hat, das hätte er sich vielleicht sparen können. Ich fand's in Ordnung.
Ja, fand ich auch okay. Halliburton hat die besseren Quoten, aber war dann doch zwischenzeitlich einfach passiver und hat dann vor allen Dingen dann am Ende nochmal irgendwie schnell, ich glaube, 6 oder 7 Punkte gemacht.
Genau. So ein bisschen so schnell, in der Garbage-Time, wo der MVP aber auch schon gewählt ist oft.
Ja. Genau, wollte sich da noch rein sneaken und Towns hat sich auch nicht aufgeregt, weil ich glaube, der wusste im Loser-Team mit 50 Punkten, 23 von 35. Ey, Towns. Ja, genau, das vielleicht noch ganz kurz, damit ihr auch da Bescheid wisst. Also Dame hat da den Award gewonnen. Und dann haben wir noch, ja, das Event, was, glaube ich, am meisten die Leute aufgeregt hat, und zwar der Dunk-Contest in diesem Jahr. Mhm. Und nicht mal wegen den Dunks an sich selbst, sondern weil die Judges in irgendeiner Welt unterwegs waren, in der, keine Ahnung, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, es gab ganz, ganz viele komische, wilde Scores und vor allen Dingen gegen McClung. So, klar, es war mal der ein oder andere Second Try mit dabei, aber die sind dann mit 46 und 47 ums Eck gekommen, wo man sich schon so dachte, hey, selbst wenn du jetzt sagst, es ist der zweite Versuch, der ist halt trotz allem vom Skill-Level her, von der Variation, 100-mal besser als den Brown gerade eben gezündet hat. Und mir tat Brown am Ende dann schon fast leid, weil seine Dunks waren irgendwie erwartbar. Oder wir beide haben oft drüber geredet, es ist ein Power-Dunk, ich habe von Brown jetzt nicht irgendwie was Spektakuläres erwartet.
Ja, okay, warte, bevor wir da reingehen, weil ich habe richtig Probleme mit Jalen in dem Dunk-Contest, dann lass uns erst kurzes mit den Judges besprechen. Ja, du hast total recht. Also das Problem war, dass einige dieser Judges so out of touch waren, dass die Dunks gar nicht verstanden haben, meiner Meinung nach.
Ja.
Also, sorry, als Mac McClung seinen ersten Dunk gemacht hat, war das, glaube ich, schon, wo er den Ball quasi einmal aufnimmt, in der Luft wieder loslässt und dann wieder greift und reverse-dunkt und dabei über seinen Kumpel springt. Den Dunk haben wir noch nie gesehen in einem Dunk-Contest. Noch nie. Und der eine Judge gibt ihm eine 46.
Ich weiß, welchen Judge du meinst. Der vierte von links.
Ja, ich weiß es nämlich nicht, weil ich wusste nicht mal, wer das ist. No offense. Und da dachte ich mir, ey, wie out of touch kann man sein, weil jeder aus unserer Generation und jeder, der schon ein paar Dunk-Contests in seinem Leben gesehen hat, weiß, das Ding war eine 50. Damit startest du in den Contest. Oder lass es eine 9,5 sein.
Ja.
Nicht 9,5, aber lass es eine
nach 49,5.
Sowas. Genau. Ja. Aber kommt der mir da mit einer 46, ey? Da war ich richtig sauer, ja. Die Judges haben es ein paar Mal meiner Meinung nach verkackt. Es ist auch schade, dass Jacob Toppin nicht ins Finale gekommen ist. Ich glaube, der hätte noch den einen oder anderen geilen Dunk gehabt. Was hältst du von hier, Chami Hakis? Also der erste Dunk über Shaq, der war für mich fast eine 50.
Eine Sache will ich sagen, wenn nochmal irgendjemand über Shaq dunkt, dann kriege ich echt...
Ey, ist langweilig für dich?
Ey, ohne Witz, ey, Shaq muss sich doch irgendwann auch mal denken, hey Leute...
Beim
Dunk-Contest, ich gehe einfach nächstes Jahr zum Buffet, dann kann mich einfach niemand langweilen und ansprechen. der erste Dunk war, glaube ich, wo er über Shaq drüber ist und hat sich aber auch aufgestützt, oder? Wenn ich mich nicht täusche.
Er hat sich nicht aufgestützt. Also ja, er hat die Hand auf der Schulter, aber ich hatte das Gefühl, das war eher so ein bisschen zur Orientierung. Wenn du es dir genau anguckst, dann siehst du, er legt die Hand auf, danach kommt aber kein besonders hoher Lift. Weißt du, er stützt sich nicht auf und plötzlich geht er nach oben, weil er sich so sehr aufstützt, sondern ich glaube, er hat einfach nur so ein bisschen die Orientierung gebraucht, okay, wo ist der, damit er halt auch wirklich über ihn drüber kommt und nicht auf seinem Genick landet. Weil man darf ja nicht unterschätzen, wie schwer das ist. Shaq ist immer noch 2,16, auch wenn der sich ein bisschen nach vorne beugt, ist ja trotzdem mega schwer, über den drüber zu springen.
Ich versuche mich gerade an den zweiten Dunk zu erinnern. Was hat er da nochmal gemacht? Der hatte eine Cap auf und er hat sich irgendwie gespinnt, gell?
Den habe ich nicht ganz verstanden, weil ich nicht verstanden habe, warum er die Cap auf hatte. Und ja,
ich glaube, wegen seinen Haaren. Wegen seinen Haaren, damit die Haare ihm beim Spinnen nicht ins Gesicht fallen, denke ich. Okay. Und dann siehst du nämlich nichts. Doch, glaube ich tatsächlich.
Okay.
Ansonsten ergibt die Cap keinen Sinn.
Der hätte es ein Haarband nicht getan. Also... Jeder NBA-Spieler mit langen Haaren kommt jetzt immer mit Cap oder was?
Ja, also ich würde sagen, der erste von McClung war für mich eine 50, weil ich den halt noch nicht gesehen habe. Wenn man jetzt sagt, es war der zweite Versuch, dann wäre ich mit einer 49 auch einverstanden. Der von Hakis, der erste, war für mich so eine 48,7 oder sowas. So, der erste Dunk. Der zweite, an den kann ich mich gerade echt einfach nicht mehr erinnern. Ich weiß, er hat sich auf jeden Fall gespinnt, aber ich krieg's nicht mehr ganz genau hin.
Ja, das war einfach, der ist losgelaufen, der ist abgesprungen, hat einen 180 gemacht und hat dabei den Ball einmal wieder runter an seine Hüfte und dann hoch und hat gedankt.
Ja, also den fand ich auf jeden Fall auch okay, auch wenn es vielleicht ein bisschen unkontrolliert aussah. Genauso wie den von, ich fand eigentlich fast nach McLung hat wahrscheinlich Jacob Toppin den krassesten gezogen. Der eine.
Diesen 360 between the legs.
Genau, richtig. Ja, den hat er dann zwar am Ende gerade eben noch so two-handed reinbekommen, aber da dachte ich mir so, hey, eigentlich muss Jacob Toppin doch im Finale stehen und nicht Jaylen Brown. Ich habe gerade ja schon mitbekommen, du bist Jaylen Brown nicht so gut auf ihn zu sprechen und ich kann es auch irgendwo verstehen, weil diese Dunks waren halt einfach In-Game-Dunks. Ich habe aber ehrlich gesagt einfach nichts anderes erwartet, weil Brown ist für mich ein reiner Power-Dunker, der für mich, mich hätte es einfach gewundert, wenn der jetzt anfängt, under the leg, between the legs, 360 oder sonst irgendwas zu machen. Aber die ganzen Scores bei Jaylen Brown waren einfach hilarious. Es war lächerlich. Also die Judges müssen einfach wirklich, die müssen einen Deal gehabt haben unterm Tisch. Weil es kann einfach, ey wirklich, ohne stell dir mal vor, McLung hätte das nicht gewonnen. Das wäre der größte Skandal gewesen nach Aaron Gordon damals, ohne Witz. Ja. Also
das stimmt. Also wir können mal die Jaylen Brown Dunks durchgehen, weil da habe ich echt meine Probleme mit. Der erste Dunk von ihm war ein Gedächtnis-Dunk oder Tribute-Dunk für Dominic Wilkins. Da kann er jetzt per se nichts dafür, aber da muss man dann TNT mal kritisieren, weil die haben es einfach nicht geschafft, diesen Dunk in Echtzeit einzufangen mit ihrer Kamera, sondern haben einfach Dominic Wilkins dabei gefilmt, was ein Riesen-Fauxpas war. Das heißt, wir haben nur die Slow-Mos davon. Am Ende des Tages, er hat da einen Windmill-Dunk gezogen, der erinnern sollte an Dominic Wilkins. Er ist in Ordnung. In der heutigen Zeit ist dieser Windmill aber einfach zum einen nicht mehr so spektakulär und zum anderen hat er ihn nicht mal so geil gemacht wie Dominic früher, weil Dominic hat immer die Arme gestreckt bei seinen Windmills und Jaylen Brown hatte die Arme angewinkelt. Das ist ein bisschen technisch, aber das verändert komplett den Dunk und die Schwierigkeit des Dunks, deswegen fand ich das ziemlich schwach. Dann kommt aber für mich das größte Problem. Der Dunk über Kai Cenat.
Oh mein Gott.
Hast du wahrscheinlich gesehen. Also Kai Cenat sitzt auf einem Stuhl, was schon schwierig ist, weil Kai Cenat kann auch stehen, dann ist er genauso groß. Warum sitzt der auf dem Stuhl?
Wie groß ist der? 1,65 oder sowas?
Ey, nicht mal. Ich sag, der ist 1,60. Da kann jeder NBA-Spieler locker drüber springen. Trotzdem setzt Jaylen Brown ihn hin. Und dann hat er Jason Tatum in einem, was weiß ich, was für einem Mantel, der ihm den Alley-Oop werfen soll. Ja, sorry, der Mantel.
Den ersten Alley-Oop auch noch.
Genau, weil der Mantel zu steif ist und er den Ball gar nicht hochbekommt. Ey, das ist nur eine Katastrophe. Aber okay, dann fängt Jaylen Brown diesen Ball, ja. Und sein Dank soll sein, dass er den Ball dankt und sich dabei den Arm vor die, vor das Gesicht hält aller D. Brown. Wer D. Brown nicht kennt, googelt ihn mal, D-E-E. Und dann Brown ist ein ehemaliger Celtics-Spieler. Genau, hat damals beim Dunk-Contest gewonnen, glaube ich, weil er die Hand vor die Augen hat und dabei gedankt hat. Jetzt kommt mir Jaylen Brown, dankt diesen komplett Billo-Dunk über Kai Cenat, dankt den, du siehst es in der Slow-Mo, er dankt ihn komplett normal, landet und erst als er landet, hält er sich plötzlich den Arm vor die Augen und zeigt uns, yo, das war mein D-Brown-Tribute-Dunk. Wo ich mir dachte, ey, das ist eine Themaverfehlung. Du wolltest einen D. Brown Dunk machen und du hast einfach in der Klausur das Thema verfehlt. Weil du hast erst ganz am Schluss geschrieben und D. Brown hält sich den Ellenbogen vors Gesicht. Das war so peinlich.
Und das war aber das Main Topic von Anfang an.
Genau, und dafür hat er, warte mal, ich muss kurz gucken, von einigen Judges.
Ich will 49, glaube ich.
Ja, ich will die Scores einmal sehen. Der bekommt dafür von den Judges 48, 48, 47, 47. Ey, das ist eine 30. Mhm. Ich schwör's dir, das ist gar nichts. Und dann im Finale, da hat er als ersten Dank hatte er einen Tribute-Dank für seinen verstorbenen Freund. Da kann man jetzt schwer kritisieren. Der Dank war aber einfach nicht besonders stark. Er hat da halt natürlich ein schönes Statement gesetzt. Es war trotzdem überhaupt nicht im Finale würdig, einfach so einen ganz normalen 180 zu danken. Aber okay, will ich jetzt nicht zu viel negativ drüber sagen. Und dann sein finaler Dank, muss ich gerade gucken, was
Left
hat er da hand,
Left-handed mit dem weißen Handschuh war das.
Oh mein Gott, ja.
Ihr müsstet Björn gerade sehen, ich feiere es komplett.
Ja, sorry, weil Jaylen, ich mag ja Jaylen Brown, aber guck mal. Das Meme im Internet ist, Jaylen Brown kann nicht mit links dribbeln, Jaylen Brown hat keine linke Hand. Jetzt will er in dieses Meme quasi reinlehnen und sagen, haha, guck mal, ich drehe den Spieß um, ich dank jetzt mit meiner linken Hand. Okay, ist funny. Zieht sich ein Michael Jackson-Handschuh an, okay, ist auch funny. Zum einen, er dribbelt kein einziges Mal, warum nicht, wenn du das Meme schon kennst und du kannst nicht mit links dribbeln, warum dann nicht mit links dribbeln beim Dunk-Contest? Das hätte doch eigentlich das Meme dann wirklich außer Kraft gesetzt. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist auch der Dunk, sorry, ist ein komplett Billo-Standard-Dunk, den jeder 16-Jährige heute in den USA beim Warm-Up dunkt. Das waren einfach keine guten Dunks von meinem Man Jaylen Brown. Und es tut mir echt leid, er ist als All-Star da angetreten. Und das ist cool, dass er das gemacht hat. Ich freue mich dafür, dass ein großer Name dabei war. Aber das war schwach. Das war schwach. Jeder seiner Dunks war schwach. Und manche waren einfach eine Beleidigung für den Sport selber. So wie der Dee Brown Dunk.
So, ja, ran muss, over. Ja. Ich kann dagegen nicht großartig was argumentieren, weil ich fand die Bewertung der Judges phaseweise komplett lächerlich. Die Dunks an sich waren halt nichts Besonderes. Natürlich kann man immer sagen, es ist schwierig, heutzutage noch irgendwas Innovatives rauszuballern. Aber ich meine, McClung hat es jetzt auch 2 Jahre in Folge hinbekommen. Und der, also Gott sei Dank, am Ende hat er dann für den letzten Dunk ja auch durchweg eine 50 bekommen, weil der ist halt wirklich über Shaq drüber und hat den nicht mal berührt. Nicht mal mit der Hose berührt. Ja. Das ist einfach unglaublich. Ich weiß nicht, ob er noch ein drittes Mal teilnehmen wird. Er hat es ein bisschen offen gelassen. Ich stelle mir gerade wirklich die Frage, was muss man mit diesem Dunk-Contest machen, damit das wieder irgendwie an glorreiche Zeiten anknüpfen kann? Ich bringe mal den ersten Punkt, kannst du mir deine Meinung dazu sagen? Was wäre denn, wenn man die Jury austauschen würde gegen professionelle Dunker? Dann kriegst du nämlich auch eine professionelle Bewertung und nicht irgendwelche Typen, die in den 80ern und 90ern, keine Ahnung, Julius Irving zugesehen haben, irgendwelche Power-Dunkern und sich denken, boah, das ist der wahre Shit, weil wahrscheinlich hat auch Jaylen Brown deswegen so gute Scores bekommen, weil das ist der Style, den die damals alle kannten. Ne? Deswegen Jury austauschen, ne? Wen interessiert denn das, ob da eine Legende sitzt? Ich sehe die einmal 5 Sekunden, ne? Dann sehe ich die auch noch 5 Sekunden, wenn gerade eben der Dunk von Jaylen Brown stattfindet, was noch viel schlimmer ist. Oder die Jury einmal austauschen gegen professionelle Dunker. Das wäre mein erster Punkt.
Da bin ich sofort dabei. Also dieser letzte Dunk von Jaylen Brown, ich habe es mir gerade nochmal angeschaut, dieser in Anführungszeichen Windmill über Donovan Mitchell, der hat viermal eine 49 bekommen und von Dominique Wilkins eine 50. Und das ist genau das, was du sagst. Die sind out of touch. Das hat nichts damit zu tun. Mac McClung müsste diesen Dunk-Contest komplett smoken. Der müsste komplett jeden dominieren in jeder Runde. Aber die haben Brown wirklich ein paar Mal einen Score gegeben, wo du sagst, das steht in keinster Weise zum Schwierigkeitsgrad dafür. Also ja, Jury austauschen, bin ich bei dir. Muss vielleicht auch nicht immer sein, muss vielleicht auch nicht komplett sein. Wir können ja bestimmte Legenden vielleicht auch behalten oder mal zurückbringen. Aber sorry, das kannst du mir nicht antun, dass da Leute sitzen wie Darnell Hillman oder Hillman, der da Scores verteilt, die jenseits von irgendeiner Vorstellung sind.
Ja, vor allen Dingen bei den richtigen Dunk-Profis könnte man nämlich auch da mal hingehen mit Mikrofon und fragen, hey, warum ist es jetzt gerade eben eine 48? Und der sagt einfach, wegen der Technik, wegen der Ausführung, am Ende des Stopfens sah gut aus, etc. So bei den anderen. Ja. Ich bin übrigens der felsenfesten Überzeugung, dass McClung seinen zweiten Dunk abgeändert hat, nachdem er gesehen hat, was er für den ersten bekommen hat. Denn der zweite war nämlich dann ein Power-Dunk.
Das
war der Reverse. Da ist er quasi von der Seite angelaufen und hat den einfach nur richtig mit Power reingestopft, weil ich glaube, er dachte sich, okay, warte mal, wenn Jaylen Brown für den ersten Dunk das bekommt und ich bekomme für meinen ersten Dunk das, dann muss ich jetzt irgendwie mich saven und mache jetzt einfach, weil für McClung war das fast der schwächste Dunk, der zweite, aber es war der sicherste.
Das stimmt, mit dem hat er auch letztes Jahr gewonnen, da kam der noch viel unerwarteter und von der anderen Seite, diesmal hat er ihn von der linken Seite gemacht. Und ich bin bei dir, ja, das war halt ein kompletter Power- und Explosivitätsdunk. Es sieht halt auch einfach geil aus, wenn er dunkt, weil er ist so klein im Vergleich zum Rest des Teilnehmerfeldes, das muss man auch sagen. Er ist ja nur so 1,88, 1,85 und da zieht es natürlich krass. Das ist ein guter Punkt, ja, der hat bestimmt für die Judges das geändert.
Kurz überlegt, ob ich den jetzt ändere, ja.
Ja, und ich mag dein Take total, dass du sagst, dass die Judges, wenn die professionelle Dunker wären, dass die dann auch viel besser natürlich erklären könnten. Weil, wie du schon sagst, so ein Dominique Wilkins oder wir sagen jetzt da und Dominique Wilkins, wir können auch Mitch Richmond sagen oder Fred
Gary
Jones.
Gary Payton war auch da, linke Seite.
Ja, genau, stimmt, ja. Gary Payton saß da auch. Ja, du hast recht, das sind Leute, die sind mit anderen Dunks aufgewachsen. Die verstehen gar nicht, was ein Jordan Kill, also nicht die verstehen gar nicht, sind ja Ne? Aber die haben vielleicht nicht das Auge oder das Verständnis für einen Jordan Kilgannon, einen Isaiah Rivera, einen Chris Staples, wenn die ihre Dunks ziehen, weil es da einfach um so viele Nuancen geht. Weil es da zum Beispiel bei dem Jacob Toppin Dunk, dieser 180 oder 360 between the legs, ich zum Beispiel finde, das ist schwerer, den am Ende mit zwei Händen noch zu stopfen, als den nur mit einer Hand zu stopfen. Mhm. Ich bin sehr fest davon überzeugt, dass das den Dunk nochmal erschwert, ihn am Ende mit zwei Händen zu machen, weil du die zweite Hand erst wieder oben an den Ball bringen musst.
Ja.
Und das sind so Sachen, das würde dir dann jemand in der Jury zum einen sehen, das mit bewerten und du könntest auch hingehen und wirklich fragen. Ja, das würde es cool machen, aber vielleicht hat die NBA einfach diesen Anspruch nicht, weil sie sagen, der Zuschauer vor Ort und der Zuschauer an den Endgeräten, den interessiert es nicht, ob das jetzt schwerer ist mit der linken Hand oder rechten Hand. Der will einfach nur einen großen Namen hören und irgendwie einen geilen Dunk sehen. Das ist dem egal, ob der mit zwei Händen den Between the Legs finisht oder mit einer. Weißt du?
Sehe ich auch so, ja. Und da muss man natürlich über das Teilnehmerfeld irgendwie auch nachdenken. Ich weiß nicht, auch da professionelle Dunker. Die Leute feiern es doch trotzdem. Ich meine, die in der Halle. Vor allen Dingen, mir kommt auch mittlerweile so dieses, wir filmen das. Und auch wenn ich Giannis dann so mag, ey, da waren vielleicht ein, zwei Dunks mit dabei, wo man hyped sein kann. Aber overall gibt's da nichts mehr, was einen hyped. Wir sind nicht mehr It's Over, Ladies and Gentlemen. Da waren keine It's Over, Ladies and Gentlemen Dunks mit dabei, außer nee. Von McClung. Wirklich. Also ja. Und von Jacob Toppin, der muss ich echt sagen, ja. Der eine, der hat mir echt gut gefallen.
Ich bin auch nach wie vor ein Verfechter von dem ersten Harkis-Dunk. Ich finde so über Shaq
Dunk. Ja, das ist dir angetan, ja.
Ja, weil auch hier muss man den Schwierigkeitsgrad beachten, weil er geht nicht nur über ihn und dunkt, sondern während er über ihn geht, nimmt er ihn mit der rechten Hand einmal Windmill. Und das ist verdammt schwer. Vor allem, wenn du gerade. Das sind ja zwei Bewegungsabläufe, die da quasi passieren. Du springst hoch, du springst über jemand und rotierst deinen Arm dabei auch noch. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schwieriger Dunk.
Was hat er dafür bekommen? Eine 40.
Ich weiß es nicht mehr. Da waren die Judges noch gar nicht da.
Ja, ich weiß es auch nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was hat er denn dafür bekommen?
47,4.
Ey, es ist, ja. Ich kann mich erinnern, ich glaube, Gary Payton hat da eine 46 gegeben. Wenn ich mich noch richtig erinnere.
Ich mach's mir kurz auf, weil ich glaube, er hat das auch im ersten Versuch geschafft. Und dafür ist es echt bitter so ein bisschen. Nee, ich sehe es von den Judges leider nicht. Nee, ich sehe nur 47,4.
Ja, macht nichts, egal.
Reicht nicht.
Ja, gut.
Ja, oh Mann. Also Dank-Contest zum Teilnehmerfeld noch. Wir beide haben darüber geredet. Ein All-Star. Name wie Jaylen Brown zieht natürlich. Da schalten mehr Leute ein, als wenn das Shaden Sharp gewesen wäre. Aber der Contest an sich vom Niveau her ist geiler, wenn Shaden Sharp dabei ist als Jaylen Brown. Mhm. Und das ist echt so schwierig zu evaluieren, weil auf der einen Seite willst du natürlich mit den anderen großen Sportligen konkurrieren und du willst dein Produkt willst du so hoch es geht natürlich ansiedeln und dafür brauchst du große Namen. Auf der anderen Seite, damit die Fans, die du schon hast, da bleiben und dass sie die Qualität feiern, brauchst du eigentlich halt wirklich gute Dunker. Und dann müsstest du eigentlich fast sagen, so ey Jaylen, bei aller Liebe, wir holen uns lieber jemand aus dem, der unbekannter ist als du, der dunkt aber besser.
Ja. Ja, ich denke, da
Brüderduell. Brüderduell nächstes Jahr. Jacob gegen Obi Toppin.
Das zum Beispiel, es muss einfach irgendwie, ach, keine Ahnung. Also der Dunk-Contest ist einfach, klar, man muss auch sagen, es gibt halt auch kaum noch, also okay, sagen wir es so, es gibt kaum noch Dunks, die professionelle Basketballspieler zeigen können, die es noch nie gab. Es gibt zigtausend Dunks, die Profi-Dunker, die über die nächsten 20 Jahre ballern können. Du kannst sagen, den Shit habe ich noch nie gesehen. Aber da muss man sich halt trauen, die reinzuholen. In Kilgannon würde da Dunks zimmern, ey, die würden ausrasten in der Halle. Oder auch die ganzen anderen Profi-Dunker. Ich bin da leider nicht so bewandert mit den ganzen Namen. Deswegen, ja, bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall so wird sich jetzt, glaube ich, auch kein NBA-Spieler denken, boah, der Dunk-Contest war so geil, ich will nächstes Jahr unbedingt mit dabei sein. Das bleibt nach wie vor irgendwie das schwierigste Projekt an diesem All-Star-Saturday. Dieser Dunk-Contest ist einfach, da muss man echt noch sagen, McClung, danke, weil ohne dich, I don't know. Aber Björn würde sagen, Hakes erster Dank. He saved it.
Ja, und ich würde noch dazu sagen, schau mal, so ein Mac McClung kann selbst nach, weiß ich nicht, wann war der erste Dunk-Contest, das war noch in der ABA, Das war mit Dr. J irgendwann wahrscheinlich späte 70er oder frühe 80er. Und Mac McClung kommt trotzdem um die Ecke als 1,85 kleiner weißer Dude und haut noch Dunks raus, die wir noch nie gesehen haben. Ja. So, deswegen, es gibt die Innovation. Es gibt sie immer. Du musst sie halt nur finden.
Oft, ja, ich denke auch. Vor allen Dingen auch mal wieder mehr mit Utensilien arbeiten und dieses ständige, ich danke über jemanden drüber, ich kann es echt nicht mehr sehen.
Ja, das wird schon langweilig. Du hast schon recht. Das Schöne war bei den Shaq-Dunks, dass die unterschiedlich waren. Also der von Harkis war ein ganz anderer Dunk als der von hier Mac.
Ja, das stimmt. Ja gut, haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube, wir haben alle Events mitgenommen. Rising Stars auch, ja. All-Star-Game auch. Ja, also Fazit, durchschnittlich. So
schwierig dieses Jahr. Ich bin sonst keiner, der zu kritisch sein will beim All-Star-Weekend, aber das war dieses Jahr nicht so geil. Ein paar Lichtblicke gibt's aber. Dreier-Contest, NBA versus WNBA hat gut funktioniert. Rising Stars hat gut funktioniert. Also es gibt auch ein paar Lichtblicke. Skills-Challenge ist teilweise gut, kann man optimieren, aber wird noch besser. Und ja, beim Game und beim Dunk-Contest wird, glaube ich, auch immer am meisten kritisiert, weil es die Events sind, die meisten Leute einfach interessiert.
Ja, das glaube ich auch. Okay, dann sind wir durch mit dem All-Star-Recap und dann machen wir noch die Starting Five, die ich vorbereitet habe, als wenn man eine Stunde darüber diskutieren könnte. Und jetzt haben wir eigentlich schon eine Stunde voll, aber Gott sei Dank hast du eine Frage schon beantwortet und zwar nenn mir eine Sache, die dir am All-Star-Weekend positiv gefallen hat. Da haben wir vorhin beide gesagt, auf jeden Fall das Duell zwischen Steph und Sabrina. Deswegen kann man die erste Frage da schon mal mit rausnehmen. Dann packe ich die zweite mit rein und zwar: Was glaubst du, wie viele Siege holen die Celtics am Ende der Saison? Kannst du ja einmal kurz die Eastern Conference aufmachen?
Weil ja, die haben so 43 gerade, oder?
Genau, die stehen bei 43-12 und ich war so am Grübeln, was gebe ich ihnen? Da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich für eine Starting-Five-Frage ganz cool, mit dir zu diskutieren. Ja. Ob wir am Ende sagen, sie schaffen über 60, schaffen sie sogar 65, weil 65 ist schon immer richtig krass. Oder brechen sie auch nochmal irgendwie ein? Was glaubst du?
Okay, also wenn man quasi damit geht, was sie gerade für eine Siegquote haben, dann würden sie so bei 63, 64 Spielen rauskommen. Ich glaube, dass sie 60 holen, aber wahrscheinlich nicht viel drüber, weil sie müssen das halt gar nicht, weil alle anderen Teams weit hinter ihnen liegen. Mhm. Also im Osten sind sie +7 und selbst im Westen hat das beste Team 4 Siege weniger als sie. Das heißt, du kannst wirklich, wenn du die Celtics bist, ab einem gewissen Zeitpunkt einfach anfangen, deine Starter zu resten, dich auf die Playoffs vorzubereiten, weil dir sowieso niemand gefährlich wird. Und an sich ist es auch egal, ob du die erste Positionierung hast oder die zweite in der NBA. Es geht ja eigentlich nur um deine Conference für die Playoffs. Das heißt, du kannst wirklich eigentlich relativ früh wahrscheinlich anfangen zu chillen. Und deswegen würde ich sagen, sie gehen bis 60, aber drüber gebe ich ihnen nicht.
Mhm. Ja, ich würde auch sagen, sie schaffen die 60. Vielleicht schaffen sie es sogar knapp drüber, also 61. Aber ich denke auch, mehr wird das nicht, auch wegen den angesprochenen Punkten von Björn, wo du dann am Ende auch einfach sagen kannst, hey, wir geben unseren Jungs auch einfach die Pause und gehen dann komplett fit in die Playoffs. Deswegen, ich gebe ihnen jetzt einfach mal 61 und du sagst glatt 60, oder?
Ja, glatt 60.
Okay. Gut, dann die nächste Frage. Und zwar am Wochenende hat in München das Final Four stattgefunden und Dennis Schröder war da. Wahrscheinlich, weil er mit dem All-Star-Weekend jetzt auch nichts zu tun hatte. Und er ist ja auch immer ganz gerne in Deutschland, wenn er irgendwie die Möglichkeit hat. Er hat selber gesagt, er möchte, egal was passiert, nach seiner NBA-Karriere nochmal in die BBL und möchte mit den Löwen einen Titel gewinnen in der BBL. Ja. Frage an dich, glaubst du, dass ein Spieler so, und es ist halt natürlich auch noch ein Point Guard wie Dennis Schröder, ist der gut genug, um ein Team zum Titel führen zu können? Also sagst du, der ist qualitativ so viel stärker als alle anderen BBL-Spieler, dass der jetzt einfach, wir können auch gerne mal gemeinsam auf die BBL-Tabelle schauen, wo die Löwen gerade eben stehen, dass der quasi gut genug ist, um zu sagen, hey, ich mache uns hier zum Competitor.
Wenn Dennis in die BBL kommt, hängt natürlich davon ab, wann zum Zeitpunkt seiner Karriere. Also, weil der kann in 3 Jahren kommen, der kann aber auch in 6 Jahren kommen. Das weißt du halt nicht. Du weißt ja nicht, wann er in der NBA aufhört und auf welchem Level. Also wenn Dirk Nowitzki nach seiner 21. Saison damals bei den Mavs gesagt hätte, jetzt führe ich nochmal Würzburg zum Titel, hätte ich bei allem Respekt ein bisschen Fragezeichen im Kopf gehabt. jetzt bei Dennis, so wie er jetzt gerade spielt, wäre er natürlich mit Abstand der beste Guard der BBL. Da gibt es überhaupt keine Frage. Wahrscheinlich der beste Spieler auch der BBL, klar. Es hängt total davon ab, wann er kommt. Deswegen kann ich das schwer beantworten. Ich sage aber, dass er mit seiner Schnelligkeit, mit seinem Spielverständnis, mit seiner Defense auf jeden Fall in den nächsten 3-4 Jahren immer noch einen Riesenunterschied machen würde bei einem BBL-Team und es auf jeden Fall zum Contender macht. Ganz alleine gewinnst du es auch nicht. Das wissen wir im Basketball. Vor allem, weil du Serien spielst und nicht nur Do-or-Die-Spiele. Mhm. Aber ich würde ihm auf jeden Fall eine Chance ausrechnen. Also jetzt mal ganz Real Talk. Dennis ist schon einer der beeindruckendsten Spieler, die ich je live gesehen habe. Besonders bei diesen Eurobasket und Nationalmannschaftsdinger die letzten 2 Sommer. Wenn der mal wirklich will, wenn der mal wirklich auftritt und sagt, jetzt mache ich hier mal meinen Gegenspieler zu, der bekommt keinen Ball mehr oder der kommt nicht mehr über die Mittellinie mit meiner Lockdown-Defense oder er hat einfach Bock, seinen Gegenspieler mit ein paar Crossovern so Dylan Brooks-mäßig einfach komplett zu verarschen und dann zum Korb zu gehen, den hält schon kaum jemand auf der Welt. Also ich würde das nicht unterschätzen, was er für einen Impact bringen würde bei einem BBL-Team. Aber nochmal, es hängt komplett davon ab, kommt er jetzt mit 35 oder kommt er mit 38 oder mit 33? Das weiß ich halt nicht. Er ist jetzt, glaube ich, 30 geworden, ne, letztes Jahr.
Ich glaube, ja, genau, 30. Kurz nach der WM. Ja, runden Geburtstag hatte er letztes Jahr, wenn ich mich nicht... Ja, genau, 15. September, 30.
Yes, kurz nach der WM ist er 30 geworden und... Wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, der spielt vielleicht noch 3 Jahre NBA, 4 Jahre NBA, geht dann in die BBL, sage ich, er macht immer noch so einen Unterschied, dass sie Contender sind. Ja, sage ich.
Ja, die Löwen stehen auch aktuell an Position 10, haben 11 Siege, 11 Niederlagen. Und wenn du jetzt Dennis da mit reinpackst, dann wäre schon geil. Also ich hoffe, er macht das nicht zu spät, weil Dennis dann nochmal mit dem Niveau in Deutschland zu sehen, da hätte ich auf jeden Fall schon echt richtig Bock drauf. Okay, dann machen wir weiter mit der nächsten Frage und die können wir auch relativ kurz beantworten, auch wenn das eigentlich ein relativ großes Thema ist, so vom Wortlaut her. Es gab zuletzt immer wieder Gerüchte, dass die Lakers im Sommer noch einen dritten Star holen möchten, Namen wie Donovan Mitchell, Trae Young und Kyrie Irving. Kannst du dir das irgendwie vorstellen, dass das realistisch ist, dass irgend so jemand nach LA kommt, zu den Lakers. Sie haben im Sommer da noch einen weiteren First-Round-Pick, den sie mit integrieren können. Glaubst du da irgendwie dran, ohne dass wir jetzt auch auf irgendwelche Verträge und Trade-Details eingehen? Einfach nur dein Gefühl.
Ich glaube, dass LeBron und ein Spieler in Dallas sich sehr, sehr gerne mögen. Und ich glaube, dass kein Spieler so gut neben LeBron je gepasst hat wie Kyrie Irving. Und deswegen sage ich, ich kann mir vorstellen, dass Kyrie im Sommer kommt.
Okay,
das ist ja deine Frage. Du fragst ja nur, kann ich mir das vorstellen? Gibt es da einen Fit? Und ich sage, Kyrie neben LeBron und AD ist ein herausragender Fit. Und dass Kyrie lieber in LA wohnt vielleicht als in Dallas, kann ich mir auch vorstellen. Obwohl er in Dallas bisher glücklich zu sein scheint. Sorry, Dallas-Fans, aber ich glaube, wenn er die Möglichkeit hat, ein Laker zu sein, er hat immer Kobe verehrt und dann spielt er mit LeBron dort, kann Titel holen. Ich glaube, er würde dahin gehen.
Ja, das wäre von den 3 Spielern jetzt auch die Antwort gewesen, die ich gegeben hätte. Auch wenn man dann natürlich sagen muss, die Mavs müssen dann natürlich irgendwas im Return bekommen, was sie als Team jetzt nicht irgendwie schlechter macht. Alter, ich glaube, wenn du sagst, du kriegst D-Lo an die Seite von Luca, dann Irving und D-Lo, also auch wenn D-Lo die letzten Wochen echt nicht schlecht spielt, aber das ist dann schon nochmal, ja. Egal, weil wie gesagt, darüber kann man auch, glaube ich, 20 Minuten diskutieren. Ich habe gedacht, ich werfe die Frage einfach mal nur in den Raum. Und dann machen wir auch gleich weiter mit der nächsten Frage. Und ich habe, was habe ich hier mitgebracht? Genau, ich habe mich heute 2 Community-Fragen mitgebracht, weil ich nämlich beide so gut fand. Und zwar... Le GM, James, Gun Jungs, welche der 3 Vorschläge würdet ihr in die NBA übernehmen? In Anlehnung an JJ Redicks Podcast. Erstens, das Foul-Kontingent jedes Spielers bei der Overtime von 5 auf 6 Fouls hochschrauben. Punkt Nummer 2, die No-Charge-Zone weiter rausziehen. Oder Punkt 3, das Handchecking in gewissen Teilen wiederbringen. Schließlich ist die Offense so stark, dass etwas Physis bestimmt nicht schaden kann. Also Vollkontingent in der Overtime, No Charge Circle weiter rausziehen oder Handchecking wieder zurück. Ja.
Also ich bin ganz großer Verfechter vom Vollkontingent, Man muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob er sich verschrieben hat oder sich geirrt hat. Also du hast in der NBA ja sowieso 6 Fouls und dann fliegst du raus. Und ich fand's immer komisch, dass du dann in der Overtime weiterhin mit 6 Fouls rausfliegst. Weil wenn sich die Spielzeit verlängert, dann musst du ja auch automatisch öfter foulen. Und das ist ja dann einfach scheiße für deine Mannschaft, wenn du dann entweder nicht mehr foulen kannst oder wenn du halt rausfliegst. Deswegen, dafür wäre ich immer groß gewesen. Ich habe sogar überlegt, ob man so weit geht, dass man sagt, in Overtime dürfen ausgefaulte Spieler aus der regulären Spielzeit wieder eingesetzt werden. Das fände ich auch interessant. Also da kannst du viel mit mir reden. Charging Zone noch weiter rausziehen, finde ich gar nicht gut, weil dann hast du noch mehr Leute wie Kyle Lowry und Brunson, die sich da vor jeden Kontakt werfen und halt nach hinten wegfallen fürs Offensivvollziehen. Das gefällt mir gar nicht.
Und was war das Dritte?
Handchecking. Geht. Also ich finde, Handchecking ist auch so ein glorifiziertes Ding aus der Vergangenheit, wo jeder immer sagt, so ja, damals bei Handchecking, da konntest du noch nicht, bla bla bla. Nee, damals hat ein Spieler auch einfach keine Crossover. Damals hat ein Spieler keine Back wie Luka Doncic und Kyrie. Du hältst die Jungs auch nicht mit einem Handchecking. Und wenn du mal genau hinguckst, bei vielen Defense-Aktionen siehst du auch trotzdem oft noch einen Arm an der Hüfte oder die Hand an der Hüfte.
Ganz
und
kurz, ja.
Das ist ja genau das, wodurch du den Kontakt beim Spieler spürst. Und klar, du darfst es nicht mehr so ganz die ganze Zeit die Hand dort haben. Ich glaube aber trotzdem, dass es bei den großartigen Spielern heute nicht so viel Unterschied machen würde. Wenn du die Ballhandling-Skills vergleichst, selbst von dem Isaiah Thomas, der damals als krassester Ballhändler überhaupt galt. Das hat nichts mit dem zu tun, wie heute NBA-Spieler dribbeln können. Deswegen, ich glaube, Handchecking würde gar nicht so viel verändern. Ich bin bei dem Foul-Kontingent, da kriegst du mich richtig, weil ich finde es Schwachsinn. Das macht überhaupt keinen Sinn, dass du in der Overtime nicht mehr Fouls bekommst, weil alles andere wird ja auch mehr. Du hast mehr Spielzeit dann, du musst mehr Punkte scoren, die Spieler müssen mehr Minuten gehen, dann müssen sie auch in der Lage sein, mehr zu foulen.
Ja, also ich sag auch ganz kurz zu jedem Punkt, was erster Punkt, bin ich total bei dir, habe ich noch nie verstanden, warum es in der Overtime nicht mehr Fouls gibt. Punkt Nummer 2, das Einzige, was ich bei dem No-Charge-Circle mag, dass wenn die Spieler weiter draußen das machen können, dass es vielleicht irgendwie weniger zu Fouls kommt, weil dann auch nicht mehr vielleicht zu viel versucht wird, drüber zu danken, drüber zu springen und so weiter. Aber an sich, glaube ich, macht das jetzt auch nicht so einen mega krassen Unterschied. Und Handchecking, mich würde es schon mal interessieren, sagen wir es mal so, mich würde es mal interessieren, wie das Spiel beeinflussen würde, auch wenn vor allen Dingen Spieler dann auch schon einfach Full Court komplett die Presse hätten, aber halt mit dem Handchecking, das finde ich ganz interessant. Aber für mich ist eigentlich mit das Entscheidendste, dass die Refs einfach mal Illegal Screens pfeifen. Wenn das stattfinden würde, dann würde sich alleine schon mal das Spiel komplett verändern, weil, also ich schaue mittlerweile die Spiele und ich kann auch die Augen nicht mehr davon abwenden. Das ist pro Spiel, es ist einfach nur noch komplett krank. Und einige Teams treiben das so an die Spitze mit diesen illegal Screens, mit den Moving Screens, dass auch ja, es ist wirklich so. Die Defense kann gar nichts dagegen machen. Es ist unmöglich. Und das ist einfach, das war für mich eine Regel, die einfach, was heißt eine Regel? Die Regel gibt's ja, aber es wird halt einfach nicht gepfiffen. Deswegen, das wäre noch ein Punkt, den ich dazu ergänzen würde. Aber ich glaube, Foul-Kontingent ist der sichere Pick hier.
Es ist auch so ein scheiß Pfiff für Schiedsrichter, den Illegal Screen zu pfeifen, weil ich glaube, es gibt kaum Pfiff, wo das Publikum und die Spieler auf dem Feld dich mehr hassen, als wenn du sagst, das war ein Illegal Screen, weil du damit halt die ganze Possession kaputt machst. Und dadurch werden halt die Spieler aber einfach frei und es wird ja auch ab und zu mal gepfiffen. Also ich sehe das eigentlich in jedem Spiel, dass 1-2 Illegal Screens gepfiffen werden, aber ich weiß, was du meinst. Es sind so viele im Spiel, nur du kannst die halt nicht alle pfeifen. Dann würde sich das Spiel wieder komplett verändern. Das würde nicht gehen. Aber ja, also Warriors-Fans, nehmt mir das nicht übel. Ihr wisst, dass ich die Spielweise von Draymond übertrieben mag mit Steph zusammen. Aber ey, was der an Illegal Screens schon gemacht hat. Der spammt die. Der hat Curry wirklich zu einem Drittel seiner Punkte verholfen, indem er einfach Illegal Screens gelaufen ist.
Oder gestellt hat. Das klingt wie eine Überleitung, aber es ist tatsächlich nicht geplant, Leute, weil die letzte Frage startet mit Draymond und zwar von Norbert. Hi Leute, nachdem Draymond vor knapp 1,5 Jahren jedes Talent aus Jordan Poole rausgeprügelt hat, seid ihr mittlerweile auch der Meinung, dass Poole, wenn er weiterhin so konstante Leistungen bringt, in 2 Jahren bei Dwight in Taiwan ist? Beste Grüße.
Okay, also er ist aufgewacht und hat erstmal Violence gewählt gegen Jordan.
Der hat die Draymond-Vibes auf jeden Fall in seinen Wanes. Ja,
der hat das getippt im Draymond-Trikot, der ja. Norbert.
Also ich glaube, hauptsächlich ist die Frage ist, ja, wie geht es mit Jordan Poole weiter, um das Ganze kurz zusammenzufassen.
15 Punkte im Schnitt aktuell bei den Wizards, hat 52 Spiele gemacht, also ist verlässlich, trifft 40% aus dem Feld, 30% von der Dreierlinie. Die Quoten sind eine Katastrophe, klar. Ich würde sagen, dass er aus der Liga rausfliegt, ist sehr, sehr überzogen. Ich weiß, dass es immer mal diese viralen Posts gibt, wenn er halt so ein ganz schwaches Spiel hat, wo er 0 Punkte hat oder 4 Punkte hat. Das ist mir schon klar. Aber wir reden hier immer noch von einem, ich sag mal, guten Scorer in der NBA. Also, dass der kein Star ist, dass der kein Franchise-Player ist, das haben wir alle etabliert und verstanden. Aber wir müssen jetzt auch nicht immer übertreiben. Jemand, der 15 Punkte in einem NBA-Spiel macht, im Schnitt über 52 Spiele, der ist nicht in 2 Jahren aus der Liga raus. Mhm. Also, das ist auch übertrieben.
Ich glaube, Jordan Poole muss getradet werden, und zwar zu einem Team, wo er wieder der Sidekick von einem guten Point Guard sein kann, so wie es bei den Warriors einfach war. Ich glaube, dann kommen seine Stärken auch wieder viel mehr zur Geltung. Ich glaube, er braucht wieder ein Team mit Struktur. Ich glaube, es ist schon ein kleiner Hitzkopf, der nicht leicht zu handeln ist. Und ich glaube, wenn er einfach eine feste Struktur hat, wie bei den Golden State Warriors, ist es damals natürlich dann aus den Fugen geraten nach dieser Schlägerei im Training. Genau, ich glaube, dann kann Jordan Poole auch wieder viel, viel bessere Leistungen abrufen und deswegen aus der Liga raus. Das es ist gerade mal 1,5 oder 2 Jahre her, da war Jordan Poole in den Playoffs auch, hat er teilweise so krasse Leistungen abgerufen. Und auch bei den Warriors wirklich Quoten, geiles Ballhandling, es hat wirklich gut ausgesehen. Und jetzt bei den Wizards gerade eben, hat man halt einfach gesehen, er kann diese Verantwortung und diese Leaderrolle nicht übernehmen. Deswegen, ich bin mir ziemlich sicher, die Wizards werden irgendwann mal ein Angebot bekommen von dem Team, werden ihn traden und dann läuft es hoffentlich für ihn wieder besser. Aber zu Dwight Howard nach Taiwan will keiner, auch wenn er es andauernd probiert. Ich sehe immer wieder irgendwelche Clips von Dwight. Aber genau, dann sind wir durch mit den Fragen und sagen auf jeden Fall auch nochmal Danke an alle neuen Patronen, die mit dazugekommen sind über die letzte Woche. Und zwar vielen Dank an Fix, dann Tino, dann Isabel, Martin, Stephen Curry, I can do all things, Kawhi-kel Leonard, ja, also Michael Kawhi, okay, I understand. Burn to Dunk, Andreas, Jordan Poole wird MVP. Okay. wenn du dran glaubst. Und der Dominik. Genau, an euch vielen, vielen Dank. Wenn ihr Bock habt, dann schaut gerne bei Patreon vorbei. Wir haben am Samstag haben wir wieder einen Fragen-Pod für euch aufgenommen. Und diese Woche gibt es natürlich auch wieder einen exklusiven Pod. Ansonsten sind wir raus für heute. Wir sind durch mit der Pause. Es geht erst wieder am Freitag weiter und dann, Gott sei Dank, Saisonendspurt. Die letzten 25 bis 30 Spiele, dann geht's endlich in die heiße Phase. Und nach diesem All-Star-Weekend freue ich mich ehrlich auf Competitive Basketball, weil das war, haben wir, glaube ich, heute zur Genüge besprochen. Björn, vielen Dank an dich. Wir hören uns auch wieder am Freitag für die Aufnahme.
Danke dir.
Und genau, nächste Woche geht's dann wieder ganz normal weiter. Patronen, wir hören uns wieder am Wochenende. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.
Ciao, Leute.